Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Reflexe. Heute die zweite Folge unserer besonderen Reihe mit Fernsehsendungen des deutschen Schriftstellers und Filmautors Alexander Kluge, die wir fürs Radio bearbeitet haben.
Bekanntmachung. Fernsehmagazin von Alexander Kluge. Eine Produktion der Firma DCTP. Bearbeitung für DRS 2, Heini Vogler. Ovid. Geboren wurde er 43 vor Christus. Er beschreibt in wohlklingenden Versen die Geschichte von der Zeugung der Welt bis zu seiner eigenen Erzeugung. Sein Hauptwerk, die Metamorphosen, handeln von mirakulösen Verwandlungen. Was leidet, verwandelt sich.
Wenn Sie einem Menschen, der nie etwas von ihm gehört hat, zum Beispiel einem Außerirdischen, erläutern müssten, wer Ovid ist, was würden Sie sagen?
Naja, ich kann vielleicht voraussetzen, dass der weiß, dass es ein Dichter ist. Und ich würde sagen, es ist ein Dichter, der ausgesprochen vergnüglich ist, weil er eigentlich mit allem und jedem spielt. Er hatte eigentlich von nichts so recht Ehrfurcht, sei es Heldentum, was in seiner Zeit eine große Rolle spielte, sei es der ganze Bereich der Liebe. Er macht sich eigentlich über alles lustig. Und das aber in wohlklingenden Versen. Man müsste also diese beiden Aspekte müsste man entsprechend betonen.
Jetzt ist er im Jahre 43 vor Christus geboren. Was ist das für eine Zeit? Das ist ja noch Bürgerkrieg.
Das ist für Rom eine ausgesprochen schlechte Zeit. Im Jahr vorher ist Cäsar gerade ermordet worden. Aber damit spielt Ovid natürlich auch schon, denn er behauptet ja in seinem Hauptwerk Metamorphosen, das ist eine mythologische Weltgeschichte, dass er erzähle von den Anfängen der Welt bis in die eigene Zeit. Nun ist aber die Ermordung Cäsars und seine anschließende Vergöttlichung das letzte Ereignis, was berichtet wird, sodass streng genommen nicht die eigene Zeit angesprochen ist, denn da lebt er ja noch gar nicht. Nun ist er aber geboren am 20. März 43. Und die Vergötterung Cäsars hat man offiziell festgestellt, als man glaubte, einen Kometen am Himmel zu sehen, der Cäsar ist. Und das war im Juli 44. Da muss Ovid aber gezeugt worden sein. Und deshalb erzählt er die Geschichte der Welt von der Zeugung der Welt bis zu seiner eigenen Zeugung.
Ach, das heißt also, er nimmt sich sozusagen.
Er ist ausgesprochen selbstbewusst. Das müsste man dem Außerirdischen auch sagen. Römische Dichter sind ausgesprochen von sich selber. Ja, sie spielen die Rolle des Wichtigsten, den es überhaupt gibt. Denn nachdem er die Vergötterung Cäsars berichtet hat und dann auch zu Augustus, zu einem derzeitigen Kaiser, gesagt hat, wir hoffen, dass du noch lange bei uns bleibst, bevor auch du vergöttert wirst. Und dann spricht er aber im Epilog von sich selber und sagt, ich werde eines Tages auch zu den Sternen mich erheben und ich werde in aller Munde sein, solange es die Römer gibt.
Er hat ja eine Renaissance erlebt dann.
Ja, unglaublich.
Im 11. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert. Ja, ja, nicht? Ja. Montaigne liebt ihn.
Ja, nicht?
Also es gibt dann viele Relaisstationen bis zu uns.
Ja, klar. Also da hat er recht behalten. Er hat nicht nur so lange Römer leben, sondern überhaupt, er ist einfach wirklich einer der berühmtesten antiken Autoren.
Ja, also in den USA würden Sie Leute finden, die kennen Ovid?
Ja, ganz sicherlich.
Also nicht nur an den Universitäten?
Nein, nicht nur an den Universitäten.
Jetzt, wenn Sie mal diesen Mann noch mal mir beschreiben, weiß man, ob der dick war, dünn war?
Nee, darüber weiß man überhaupt nichts. Seine Kollegen äußern sich da zum Teil drüber. Horaz zum Beispiel, der etwas älter ist als er. Wissen wir, dass er sehr klein und wie eine Kugel aussah. Darauf spielt er auch in seinen Werken an. Das hängt damit zusammen, dass diese Dichter in ganz bestimmten Dichtungsarten, Gattungen dichteten, die ihnen zum Teil das gar nicht erlaubten. Also zum Beispiel die Metamorphosen knüpfen ja an die Tradition des homerischen Epos an. Und da darf die Person des Ich-Sagenden, der also die Geschichte erzählt, darf als Person kaum in den Vordergrund treten.
Das ist nicht die Identität, das ist nicht er.
Ja? Nein, das ist er ohnehin nicht. Er stilisiert sich als eine Erzählerfigur.
Er schlüpft in alle Figuren hinein.
Ja, er schlüpft in alle Figuren hinein. Und die einzige Form von Dichtung, wo er etwas über seine äußere Person hätte sagen können, wäre die Elegie. Das ist eine besondere Art von Liebesdichtung, in der er als Liebhaber einer Frau auftritt. Aber diese Liebhaber in dieser Art von Dichtung, die nehmen sich als Person auch eher zurück, weil sie ja ständig leiden an der Liebe, weil sie von der Geliebten zurückgewiesen werden. Und deshalb ist die Konzentration eher auf die Frau gerichtet. Deren Schönheit wird eben beschrieben. Da gibt es eine ganz berühmte Beschreibung seiner geliebten Corinna. Aber er selber sagt, wie er aussieht, sagt er da nichts.
Nein, aber wie sie aussieht, von oben nach unten wird genau geschildert.
Geht genau.
Publius Ovidius Naso, 43 vor bis 17 nach Christus.
Ja.
Und das ist ja sehr raffiniert, das ist ja machiavellistisch eigentlich, wie er jetzt die Liebe beschreibt, ja, und wie man den Reiz erhöhen kann.
Ja, klar.
Etwas, was bei Mozart dann auch vorkommt. Mhm, ja, also Ende des 18. Jahrhunderts kehrt das wieder. Jetzt die Metamorphosen nannten sie, ja, das heißt Verwandlungen.
Verwandlungen.
Hat es Nebenbedeutungen?
Nein, das ist der griechische Begriff für Verwandlung, wobei man allerdings sagen muss, es beschränkt sich auf mythische Verwandlungen. Es gibt zwar innerhalb der Metamorphosen einen pseudo-naturwissenschaftlichen Abschnitt, wo der Philosoph Pythagoras auftritt, der auch von Verwandlungen in der Natur, biologische, geologische, geografische Verwandlungen spricht, aber auch das ist so ein bisschen Hokuspokus. Im Grunde handelt es sich um mirakulöse Verwandlungen.
Aber zugrunde liegt, wenn ein Lebewesen etwas nicht mehr erträgt, ja, dann ändert es lieber die Gestalt, als weiterhin Schmerzen.
Ja, wobei meistens Götter eingreifen, die diesen Verwandlungsvorgang vollziehen.
Vollziehen. Aber Daphne, da wird ja nicht...
Ja, die ruft ihren Vater an und der hilft und dann wird sie in einen Lorbeerbaum verwandelt. Ja. Also Götter sind in der Regel schon im Spiel.
Das ist auch ein Gott, ja, ein Halbgott.
Flüsse galten als Götter, ja.
Ja.
Also und sie selber ist dann sozusagen ja auch eine Göttin, weil sie dann ja in einem Baum sitzt, eine sogenannte Baumnymphe. Ne? Römer glaubten, dass eben in Bäumen, dass da weibliche Personen sitzen. Weiblich deswegen, weil Bäume einfach vom grammatischen Geschlecht her weiblich waren. Und da ja der Baum so ein wenig menschliche Gestalt hat, ne? Wenn er die Arme ausbreitet, und er hat Finger, er hat Arme, er hat Haare, ne? Das Laub. Und nun fangen Menschen an, sich zu überlegen, was könnte der vorher gewesen sein? Hatte der vielleicht menschliche Gestalt? Und so entstehen diese Metamorphosen, die eigentlich Erklärungssagen sind. Es werden Phänomene in der Natur mit Hilfe von Geschichten erklärt. Zunächst einmal eine mythische Verwandlung ist, dass sich eben ein Lebewesen in ein Tier verwandelt. Ein Mensch in ein Tier oder in eine andere Sache. Meistens sind es Tiere. Und die erste Geschichte, die erzählt wird, wo ein Mensch in ein Tier verwandelt wird, ist die Geschichte von Lykaon. Das ist ein Tyrann, der Gastfreunde, die bei ihm übernachten, umbringt. Und der eines Tages auch Jupiter zu Gast hat. Und weil er eben überprüfen will, ob der wirklich ein Gott ist, schickt er sich an, ihn in der Nacht zu ermorden und wird dann aber eben in einen Wolf verwandelt. Das Wort, was er schon im Namen trägt, denn das griechische Wort Lykos bedeutet Wolf.
Das ist schon wieder Werwolf eigentlich.
Ja, er wird so eine Art Werwolf, das ist richtig. Und die Verwandlung bringt einen bestimmten Charakterzug, der in ihm ohnehin schon angelegt war, nämlich das Räuberische und das Mörderische zum Ausdruck. Und macht ihn sozusagen zu seiner eigenen Metapher. Er wird dann wie ein Wolf, ne? Er wird reißerisch wie ein Wolf. Ne? Das ist, während andere Verwandlungsprozesse sind natürlich zum Beispiel die Erschaffung der Welt. Wie die Welt aus dem Chaos sich dann in die vier Elemente scheidet und ein Schöpfer dann so allmählich das alles erstellt, was uns umgibt. Das ist natürlich in dem Sinne keine Metamorphose, aber Ovid bemüht sich, solche Vorgänge, die Verwandlungen ähnlich sind, mit in seinen großen Kosmos einzubringen. Dazu gehört dann zum Beispiel auch politische Veränderungen. Ne? Dass also bestimmte Großreiche entstehen, das wird am Schluss dann angesprochen, die dann wieder untergehen und anderen Reichen Platz machen. Also auch metamorphotische Vorgänge im übertragenen Sinne.
Aber alles in voller Bewegung.
Alles also in ständiger Bewegung.
Im Gegensatz zu dem augusteischen System, das ja sehr statuarisch ist, nicht? Also das sozusagen auf Ewigkeit etwas bewahren will.
Etwas bewahren will, nämlich Roms Größe und Roms
Imperium. Kein Bürgerkrieg, also eigentlich nicht die Bewegung.
Ja, ja? Das ist richtig. Ja.
Und da ist er eigentlich der Rebell gegen.
Ja? In gewisser Weise,
ja. Langweilt ihn.
Ja, ja, ja.
Also er hat so einen gewissen Kitzel, so eine Nervosität in sich.
Ist ja, das ganz sicher, ja. 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 Mhm.
Und wird ja deswegen auch verbannt.
Ja, aber jetzt gerade wegen dieser Metamorphosen, das ist umstritten.
Nein, nein, nein.
Aber
da kommen wir nachher noch einmal drauf.
Ja, jetzt. Aber auch in denen steckt sicherlich ein gewisses Potenzial, das Ärgernis erregen könnte. Weil man ja in der Antike Dinge auch gerne allegorisch gelesen hat. Und wenn dann einer anfing, sich da wieder zu entdecken als Tyrann oder als jemand, der ein Mädchen vergewaltigt oder so, das Gefühl hatte, der meint da mich, dann konnte das schon Ärger geben.
Vergewaltigung spielt ja eine große Rolle.
Ja, ja.
Also Götter gegenüber Menschen.
Ja, nicht? Und aber auch Menschen gegenüber Menschen. Aber überwiegend Götter gegenüber
und
Menschen.
Und so ist ja die Nachtigall entstanden.
Zum
ja,
Beispiel.
Wie er erzählt. Ja. Das ist ja eine erschütternde Geschichte.
Eine fürchterliche Geschichte.
Fürchterliche Geschichte. Ja. Das ist also ein König.
Ja, ja, der heiratet eine athenische Königstochter, nimmt die mit in sein Reich und zwar nach Thrakien. Seine Frau möchte ihre Schwester sehen. Und dann sagt er, ja, dann fahre ich nach Athen und hole sie dir. Und dann verliebt er sich eben in die Schwester.
Auf der Reise?
Und auf der Reise, gleich nach der Ankunft, schleppt er sie in die Einsamkeit und vergewaltigt sie. Und als sie dann verkündet, dass sie das sagen
wird,
schneidet er ihr die Zunge ab.
Und das ist ja fürchterlich.
Ja, ist fürchterlich. Shakespeare hat das übrigens dann weiter ausgebaut in Titus Andronicus. Da wird sie dann von Zweien vergewaltigt, die Frau, und kriegt dann natürlich, damit sie sich nicht schriftlich verbreiten kann, kriegt sie dann auch noch die Hände abgehackt. Während diese Frau hier, die Philomela heißt sie, die weiß sich zu helfen, nachdem sie nicht mehr sprechen kann, und webt das in einen Teppich. Und leitet diesen Teppich an ihre Schwester weiter und dann beschließen die beiden Frauen, nachdem sie zusammengekommen sind, den gemeinsamen Sohn, den Procne, die andere, mit Theroi, so heißt der König, hat, dem eigenen Vater zum Mahl vorzusetzen. Also eine der fürchterlichsten Geschichten, die Ovid zu bieten hat.
Und dies wiederum wird jetzt sozusagen mit der Verwandlung verknüpft?
Ja, in dem Moment, wo der Vater den eigenen Sohn verspeist hat. Ovid, der ja selbst mit solchen Szenen dann auch immer wieder auf komische Weise spielt, lässt dann den Vater fragen, wo ist mein Sohn, ich möchte mit ihm spielen. Und dann sagt eine von den beiden Frauen, sagt ganz sarkastisch, und das kann man auf Latein am besten ausdrücken, intus habis quem poscis, du hast ihn intus, den du jetzt gerade haben willst. Ja. Und dann in dem Moment, wo die Krise ihren Höhepunkt erreicht, werden alle drei in Vögel verwandelt. Er in einen Wiedehopf, seine Frau Procne in eine Schwalbe und die von ihm vergewaltigte Philomela in die Nachtigall, die dann immer künftig um ihren Neffen klagt.
Der singen sie.
Ja, vor allen Dingen sie sagt dann eben, itüs, itüs.
Also der Ovid beschreibt hier, wie der König, die er vergewaltigt hat soeben, ja, mit dem Messer jetzt bedroht. Mhm. Ja? Sie denkt, sie soll zum Schweigen gebracht werden, indem sie stirbt. Nein, es wird ihr die Zunge an der Zungenwurzel getrennt. Mhm.
Der Grund ist klar, weil er noch öfters mit ihr schlafen möchte. Sie soll weiterleben, aber sie soll nicht darüber reden. Ne? Das ist natürlich auch sehr grausam.
Der Rest der Zungenwurzel zuckt noch. Die Zunge liegt auf der schwarzen Erde und murmelt zitternd etwas in sie hinein. Und wie zu springen pflegt der Schwanz einer verstümmelten Schlange, bäumt sie sich auf und sucht verendend die Füße ihrer Herrin. Auch nach dieser Schandtat, kaum wage ich es zu glauben, soll er oft in seiner Gier nach Lust sich an ihrem verstümmelten Körper vergangen haben. Ja. Und so ist sie jetzt stumm gemacht, ja, wie die Stumme von Portici.
Ja.
Nicht?
Ja.
Und gleichzeitig Opfer. So als ob sie 13 Jahre gefangen gehalten wurde, ja, ja, von ihrem Vater, ja, ja, was in der Gegenwart vorgekommen ist.
Ja.
Und er ist im Grunde sehr, also ohne jede Ironie, ja, wenn er diese grausigen Dinge beschreibt.
Das Einzige ist, wenn er das da mit dieser Zunge beschreibt, ja, da spielt er so ein bisschen wieder den Naturwissenschaftler. Denn er hat ja so ein bisschen die Attitüde, dass er über diese Dinge...
Genau Bescheid wüsste.
Ja, genau Bescheid wüsste. Und deshalb erweckt er den Eindruck, als kenne er sich da biologisch genau aus. Was passiert mit einer Zunge, wenn sie ausgeschnitten ist? Die benimmt sie wie eine Schlange, behauptet er.
Aber es ist so interessant. Ja,
ja, natürlich.
Das ist ja sozusagen
natürlich
der allmächtige Dichter.
Ja, ja, ja.
Und er ist dadurch nicht allmächtig, dass er in einem großen System aller seiner Erzählungen agiert, die untereinander wiederum eine Partitur bilden.
Mhm,
ich glaube, diese Vielfalt, ja, die hat es doch später kaum noch gegeben, allenfalls bei James Joyce im Ulysses.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, nicht? Ja. Es ist eine literarische Form, die eigentlich ungewohnt ist.
Ja, ausgesprochen ungewohnt. Ja? Deshalb lässt es sich auch nicht so recht in literarhistorischen Kategorien einordnen. Es ist was vollkommen Neues. Es ist kein Epos in dem Sinne, denn im Epos haben wir ja einen Helden, Odysseus, Achilles,
oder Aeneas. Eine Geschichte.
Eine
und hier ist die
Geschichte.
Totalität aller Geschichten, die Interaktion von Geschichten.
Ja, die sich ständig verwandelt, auch die Form des Erzählens verwandelt sich, indem mal er selber erzählt, mal er andere erzählen lässt.
Gravitativ zusammengehalten.
Ja, ja? Ja,
aber
ja,
nicht willkürlich zusammengehalten.
Ja.
Ich glaube, er ist ein Anti-Willkür-Mann.
Ja, ja, das ist es sicherlich.
In der Literatur.
Ja, ja, ja.
Also wo er gerade sein dichterische Einfallsreichtum platziert, ja, da entsteht eine Welt, eine Robinson-Insel, und die korrespondiert mit allen anderen.
Ja.
Wer ist Atalanta?
Atalanta ist so eine Art griechische Brunhilde, die nur heiraten will, wenn man sie im Wettlauf besiegt. Und Hippomenes, dem es schließlich gelingt, gelingt es nur mit Hilfe einer List, indem er von einer Göttin, die ihm hilft, Venus, erhält er goldene Äpfel. Und beim Laufen wirft er dann immer einen hinter sich. Und Atalanta, die Antike, ging immer davon aus, dass Frauen nach allem, was glitzert und golden ist, ganz begierig sind, hebt die auf. Und dadurch kriegt er einen Vorsprung. Und dadurch gewinnt er und bekommt
sie. Aber sportlich ist sie ihm überlegen.
An sich schon, so genauso wie Brünnhilde ja ihren Freiern auch. Und das ist halt so diese Jungfrauenvorstellung, dass eine Jungfrau, solange sie eben vom Manne nicht geschwächt worden ist, dann kann sie zu ungeheuren Dingen fähig sein. Dass dieser antike Gedanke steckt letztlich dahinter. Aber irgendwann kommt ja doch derjenige, der sie bricht. Und natürlich arbeitet er mit goldenen Äpfeln, denn Äpfel sind erotische Symbole, schon in der Antike. Die beiden, kaum sind sie zusammen, begehen sie einen Frevel, indem sie es nicht abwarten können und gleich in einem Tempel sich vereinigen. Und das stört natürlich die Gottheit des Tempels und die verwandelt die beiden in Löwen.
In wen?
In Löwen. Ja, Atalanta und Hippomenes, nachdem sie sich zueinander gefunden
Löwen
haben.
Hinterher.
Sie werden deswegen in Löwen verwandelt, weil die Göttin, der Tempel gehört, der sind die Löwen heilig. Und deshalb müssen sie als Löwin ihr künftig dienen. Und Ovid erzählt uns die Geschichte von der Jagd nach dem kaledonischen Eber, was ein Monster von einem Eber war, ein ganz gefährliches Tier. Und die gesamte Heldengeneration der Väter der Troja-Kämpfer wird aufgeboten, um dieses Tier zu erlegen. Und einer davon ist Nestor. Und der nimmt seinen Speer, als der Eber auf ihn zurennt, als eine Art Stab für Stabhochsprung und befördert sich selber damit auf einen Baum.
Ja.
Und so wissen wir, was er mit dem Speer wirklich gemacht hat.
Das heißt also, eine gewisse Fähigkeit zum Flucht, zur Feigheit, Auswege zu begehen, ist dauernd vorhanden.
Ja.
Und selbst der große Herkules wird ja, glaube ich, in Mädchenkleidern erzogen.
Er wird nicht erzogen in Mädchenkleidern, sondern es ist eine seiner Aufgaben, die ihm von seiner Stiefmutter Hera auferlegt werden, dass er einmal in Mädchenkleidern dienen muss einer Königin von Lydien. Während Achilles, der muss sich auch mal in Mädchenkleider begeben, der wird auf diese Weise versteckt vor den anderen Troja-Kämpfern, weil seine Mutter nicht will, dass er mit nach Troja zieht, weil sie weiß, er wird da fallen. Und deshalb stopft sie ihn in Mädchenkleider und er muss dann Wolle weben unter Mädchen auf einer Insel Skyros. Aber es gelingt Odysseus, dem Schlauen, natürlich, ihn da wieder wegzubringen. Übrigens nutzt er natürlich seine Mädchenkleidung und vergewaltigt auch da die Prinzessin. Das schon, weil er dauernd mit ihr zusammen ist, das nutzt er. Und Odysseus ruft einfach draußen vor dem Palast zu den Waffen. Und das wirkt sofort. Achilles in Mädchenkleidern rennt aus dem Palast und sagt, wo, und will kämpfen. Und dadurch haben sie ihn.
Arachne, die Spinnerin.
Arachne. Arachne, was Spinne heißt.
Ja.
Wer ist das?
Das ist eine Frau, die sich besonders gut auf die Webekunst versteht.
Und sie malt, indem sie webt. Ja,
also sie macht Gewändern Geschichten auf ihre Teppiche und auf ihre Gewänder, ja.
Und da ist sie in Wettbewerb mit einer Göttin.
Mit Athene, die eben die zuständige Göttin ist für all, was mit Hausarbeit zu tun hat. Und das ist natürlich wieder mal ein Frevel, dass sie sich mit der auf einen Wettbewerb einlässt, denn das darf man mit Göttern nicht, die müssen ja gewinnen.
Und die Göttin beschreibt die Bestrafung von Menschen.
Ja? Auf ihrem Gewebe.
Gewebe, während die Arachne beschreibt die Vergewaltigung von Sterblichen durch die Götter.
Ja, genau, einen riesigen Reigen von nicht enden wollenden Vergewaltigungen, was natürlich auch wieder eine gewisse, es ist frech gegenüber den Göttern.
Und dazu wird sie bestraft.
Dafür wird sie bestraft. Zunächst schlägt Athene sie einfach mit einem Stab und darauf ist sie so entsetzt, dass sie sich aufhängen will. Und dann erbarmt sich aber Athene ihrer und verwandelt sie in eine Spinne.
So, dass sie ewig spinnt jetzt.
Ja, ewig und auch das ist ja wieder eine Metapher, denn sie malt oder sie verfertigt ja Geschichten und macht dadurch einen Text. Ne? Und Spinnen machen ja auch ständig einen Text. Ja. Text, das lateinische Wort Textum, Textura, heißt das Gewebe. Textura, das Gewebe. Gewebe. Ja. Und so ist die Spinne, erklärt uns, die Geschichte erklärt uns, warum die Spinne ständig Texte herstellt. Sie hat eben früher als Mensch auch Texte hergestellt, nämlich Metamorphosentexte, wenn man so will. Ne?
Und dieses ganze Werk, das ihr hier macht, ja, es ist ja ein Riesentext. Netzwerk, dieser Größe, kenne ich weder in der Musikwelt, sonst in der Literatur eigentlich auch nicht, in der Philosophie allenfalls bei Thomas von Aquino, also es ist selten. Das heißt, Sie haben eine Gründlichkeit und Sie haben diese Assoziationsart, die Sie immer nennen. Sie haben erschütternde Stellen, und gleichzeitig also Witz. Er kann einem Witz nicht widerstehen.
Ja, überhaupt nicht. Er nutzt jede Möglichkeit, einen Witz zu erzählen.
Ja. Aber es ändert nichts daran, dass sie plötzlich aus dem Lachen fallen in einen Abgrund,
erschüttert. Es sind ja ganz grausame Szenen. Ja. Etwa wenn Helden übereinander herfallen und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es wird also anatomisch beschrieben, was da passiert.
Das Hirn quillt.
Wenn das Hirn hervorquillt.
Aus der Nase heraus kommt die Hirnmasse.
Oder wenn jemand über seine eigenen Eingeweide stolpert, die ihm aus dem Bauch raushängen und so. Ja. Und sich dann verfängt und und hinfällt. Nur weil er über seine Eingeweide gestolpert. Das sind Vorstellungen. Sowas kommt in die römische Literatur seit Ovid immer stärker rein, weil die Cäsaren sowas täglich erlebbar machen. Und man merkt es deutlich, dass im ersten Jahrhundert nach Christus, Ovid ist so der Anfänger, denn er ist ja der Erste, der so richtig schon unter einem Kaiser lebt. Die Vorgänger Vergil und Horaz haben ja die Republik noch erlebt, aber er erlebt jetzt schon so ein bisschen das Kaisertum. Es ist kein Zufall, dass Grausamkeiten wie bei seinen Nachfolgern in der frühen Kaiserzeit jetzt schon eine gewisse Rolle spielen.
Wann stirbt er?
Er stirbt so 16, 17 nach Christus. Also
das heißt, also während der Stern von Bethlehem in Erscheinung tritt, wenn es ihn gab, hat er gelebt.
Ja.
Bei der Apotheose wird Cäsar unter die Sterne versetzt.
Ja.
Andere Kaiser oder Heroen werden wie in die Apotheose geschickt?
Das ist meistens so, dass man sich vorstellt, dass sie verstirnt werden. Das ist so die gängige Vorstellung, dass sie dann als Neues
oder verbrennen, gestirnen. Wie Herkules.
Ja, und der erhält dann eine neue Gestalt im Himmel und wird dann da als Gott. In Quellen und Wasser werden gelegentlich auch Menschen verwandelt, weil man auch in Quellen Götter vermutete. Und dann versuchte man zu erklären, wie ist diese Quelle entstanden. Das war auch mal ein Mensch. Auch da wird natürlich eine Metapher eigentlich gemacht. Da gibt es diese Geschichte von Biblis, die ist in ihren Bruder verliebt. Und das ist natürlich für sie ganz fürchterlich und sie versucht erst damit fertig zu werden und dann, als sie sich nicht traut, ihm das persönlich zu sagen, schreibt sie mal einen Brief und der ist dann natürlich ganz furchtbar entsetzt.
Er lehnt das ab, Inzest.
Er lehnt das ganz fürchterlich ab und dann verlässt er die Stadt, in der sie zusammen leben und sie verfolgt ihn durch die ganzen Lande, aber ist natürlich ständig in Tränen aufgelöst und schließlich löst sie sich so sehr in Tränen auf, dass sie dann in eine Quelle aufgelöst. Sodass also auch wieder unsere Redensart sich in Tränen auflösen, hier regelrecht als Geschichte erzählt wird. Wie ist das eigentlich, wenn man sich wirklich in Tränen auflöst, dann wird man zu einer Quelle.
So wie Niobe, nicht? Also sie verliert alle ihre Kinder.
Und die verwandelt sich in einen Stein. Ne? Die versteinert in ihrer Trauer.
Aus der eine Quelle sprudelt. Das heißt, die Tränen hören nicht auf. Ihr Gesicht wird starr. Und dann weint sie innerlich quasi. Eigentlich kann man für alle Lebensverhältnisse eine ganz ernstzunehmende Metapher hier finden.
Ganz sicher, ja. Wobei natürlich Ovid sich da nicht in ein System einspannen lässt. Also man hat immer versucht, sämtliche Verwandlung auf eine Formel zu bringen. Das wird nicht gelingen, aber der Gedanke, den Sie ansprachen, ist wohl dominant.
Im Mittelalter hat man Vergil genommen, eine Seite willkürlich aufgeschlagen und daraus eine Weissagung entnommen. Könnte man das bei Ovid auch?
Oder eigentlich nicht. Natürlich ist auch Ovid im Mittelalter vereinnahmt worden. Man hat Geschichten über ihn erzählt, dass er der erste Christ war und solche Sachen schon durchaus auch. Ja. Und man hat natürlich diese Geschichten christlich-allegorisch erklärt. Etwa die Geschichte von Apollo und Daphne. Apollo läuft ja Daphne hinterher, dann hat man gesagt, das ist Satan, der der armen Seele hinterherläuft und so. Das hat man schon auch gemacht.
Alle Zeiten sind Gegenwart.
Sodass also man sagen kann, wenn alle Zeiten, ja, sind eigentlich gegenwärtig, weil der Dichter im Jahr 43 geboren ist und da der Stern passte.
Ja, natürlich.
Ist ihm alles erreichbar.
Genau, das ist das Prinzip. Ich sehe die mich umgebende Natur, den Himmel und alles und schon entstehen daraus Geschichten, die ewig gegenwärtig sind. Das ist richtig, ja. Und dieser ganze Geschichtsbrimborium von der Erschaffung der Welt bis zu meiner Zeit, das ist nur so ein Raster, was im Hintergrund ist. Ja. Aber natürlich ist alles ständig gegenwärtig.
Er wird jetzt verbannt von Augustus. Weiß man warum?
Ovid wird ans Schwarze Meer verbannt.
Ja, darüber wird gerätselt, seit es passiert ist. Vor allen Dingen, weil wir nur von ihm darüber Bescheid wissen. Es ist in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung wird es überhaupt nicht erwähnt.
Aber
nicht
er sitzt am Schwarzen Meer.
Er sitzt am Schwarzen Meer.
Namens Tomi.
Nach Tomi und schreibt an den Kaiser einen Rechtfertigungsbrief, in dem er die Gründe anspricht, wobei er einen nur ganz andeutungsweise erwähnt, dass er irgendetwas gesehen hat, was er nicht hätte sehen dürfen. Und bei dieser Gelegenheit bringt er auch gleich eine Metamorphosengeschichte ein, mit der er sich vergleicht, die einem eine gewisse Vorstellung gibt. Das ist die Geschichte von Akteon, einem Jäger, der ahnungslos durch den Wald pirscht und Diana nackt sieht. Und daraufhin, weil man eine Göttin nicht nackt sehen darf, verwandelt sie in einen Hirsch und dann wird er von seinen eigenen Hunden zerrissen.
Und zwar ewig, ja?
Ja.
Immer wieder lebt er neu auf, ja? Die Hunde auch, ja? Also, ja. Das sind sozusagen ewige Strafen.
Ja, genau. Und mit dem vergleicht er sich. Das heißt, man hat dann natürlich vermutet, er hat die Kaiserin nackt gesehen oder irgend sowas.
Und die Kaisertochter Julia.
Ja, oder irgend so. Aber darüber ist seitdem spekuliert worden, weil er sagt ausdrücklich, diesen Punkt spreche ich nicht an, denn dann würdest du darüber wieder Schmerz empfinden, Augustus. Und drum hält er sich bei dem anderen Grund, von dem er behauptet, dass es der andere Grund ist, länger auf, nämlich die Abfassung der Liebeskunst, Ars Amatoria. Er hat
die
8 Jahre vorher
von diesem Recht, sittenstrengen Kaiser.
Ja. 8 Jahre vorher hatte die bereits verfasst, weswegen es etwas seltsam ist, dass er 8 Jahre später dafür verbannt wird. Der andere Grund, den er nicht richtig nennt, der muss der richtige gewesen sein. Heute vermutet man, dass es ein politischer Grund war.
Politisch oder aber er ist in diese vielen Ehebruchsverhältnisse des Kaiserhauses verwickelt gewesen, als Berater oder was immer.
Irgendwas, ja.
Ovid, der Dichter ohne Ehrfurcht. Begegnung mit einem der stärksten Autoren der Antike. Sie hörten Bekanntmachung, ein Fernsehmagazin von Alexander Kluge mit dem Altphilologen Niklas Holzberg.
Fernsehen zum Hören. Das war die zweite Folge unserer Sendereihe mit Fernseharbeiten von Alexander Kluge.